Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 5. Februar 2025. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind zurück. Es ist ja unglaublich, was da der neue Präsident, der auch der frühere Präsident ist, Donald Trump und sein Kollege Elon Musk alles anreißen. Jetzt hat gestern Trump an einer Medienkonferenz gesagt, er werde die Vereinigten Staaten von Amerika, werden den Gazastreifen übernehmen und das Ganze zu einer wirtschaftlichen Hochentwicklungszone treiben. Die Vereinigten Staaten von Amerika machen ihren Einfluss geltend. Und ich habe den festen Glauben, vielleicht schon fast die Überzeugung, dass das gelingen könnte. Und es ist auch eben etwas Begeisterndes, wenn hier so ein unkonventioneller Unternehmertyp die Geschäfte übernimmt in diesem vormaligen Sanatorium, wo ja die Woken und die Netten und die Gutmenschen und all diese Moralisierer den Ton angegeben haben. Können Sie sich noch erinnern, als Joe Biden kam, haben sie Washington abgeriegelt mit Stacheldraht, eine fast menschenleere Amtseinführungszeremonie und jetzt 4 Jahre danach ein ganz anderes Amerika, das da auftritt. Da bin ich sicher, das wird die Welt zum Besseren verändern. Glauben Sie nichts von dem, was da über die Zölle und Handelskrieg geschrieben wird. Da sehen wir ja auch die ersten Erfolge. Das wird zwar in den Medien schlecht geschrieben, auch nicht in allen. Einige merken das selbstverständlich, vielleicht auch inspiriert von unserer Weltwoche. Aber davon sollte sich auch die Schweiz ein Stück weit abschneiden. Auch wir versinken in Bürokratie, versinken in Etatismus, versinken in diesem Politsumpf. Und deshalb ist es wichtig, wenn da aus einem ganz mächtigen, aus einem entscheidenden Land solche Vektorantriebe kommen, solche Energien. Also ich bin begeistert, meine Damen und Herren. Jetzt weiß ich, werden Sie mir dann schreiben, ja, heb nicht ab, Köppel, bleib skeptisch. Ich bleibe dann schon skeptisch. Aber man muss auch seiner momentanen Begeisterung Ausdruck geben können. Bundesratschat, ja, das ist die Schweiz. Wir sind jetzt zurück in der Schweiz. Bundesratschat passt nicht in Belpmoos-Hangar, zu groß für Bern. Der neue Palast der Lüfte muss nach Payern ausweichen. Das verursacht zusätzliche Kosten. Ich meine, das ist ja auch ein ausgemachter Skandal. Bravo an die Kollegen des Blick, dass sie dem eine derartige Bedeutung beimessen. Der Bundesrat hat sich einen neuen, luxuriösen Jet gekauft. Offensichtlich zu groß, zu aufgebläht, zu aufgeblasen. Die überflüssigste Akquisition seit Journalistengedenken. Wozu braucht der Bundesrat einen solchen Job, einen solchen Chat? Die Regierungsmitglieder sollten sowieso das Land so wenig verlassen, wie auch immer nur möglich. Das war früher im Schweizer Bundesrat die Gepflogenheit. Die Indianerhäuptlinge bleiben im Zelt, dann werden sie natürlich auch immer überschätzt. Sobald die in der ganzen Weltgeschichte herumkurven, merken ja alle, dass auch bei uns die Leute nur mit Wasser kochen oder nicht einmal das in der Regierung. Und deshalb war es eben schlau, nicht selber den ganz großen Max markieren zu wollen, jemand sein zu wollen, etwas sein zu wollen, da auf der internationalen Bühne. Zu groß für Bern, der neue Palast der Lüfte muss nach Payern ausweichen. Eine großartige, leider sehr teure Story, die aber zu Recht da von den Kollegen mit intensiver Berichterstattung gewürdigt wird. Dann eine gute Nachricht. 5,1 Milliarden Gewinn, aber die Politik will mehr Sicherheit. Der UBS droht die Kapitaldecke auf den Kopf zu fallen. Und ich kann Ihnen sagen, die UBS wird sich nicht verlassen können auf Finanzministerin Karin Keller-Sutter, mit der man einfach nicht in den Krieg ziehen kann. Sie versucht natürlich immer teflonmäßig ihr eigenes Image aufzupolieren und da natürlich unter Druck auch der linken Kreise dieser UBS immer noch größere Fesseln anzulegen. Ich sehe die Dilemmen, ich sehe die volkswirtschaftlichen Probleme, aber gleichzeitig muss man, und da muss man betonen, darf man auf keinen Fall zu gering schätzen, dass die UBS, dass diese Grossbank wichtig ist für die Schweiz. Wir brauchen eine solche große Bank, weil das auch Ausdruck dessen ist, dass die Schweiz eben attraktiv bleiben kann für internationale Gelder. Und wenn wir das nicht sind, hat das massive Konsequenzen. Aus mir spricht auch der Finanzplatz-Patriot. Ich bin mir dessen bewusst. Ich komme natürlich noch aus einer Zeit, als wir stolz waren auf unsere Banken, als es gewissermaßen zum Höhepunkt in einer familiären Berufsbiografie gehörte, wenn da ein Bruder, ein Cousin oder man selber bei einer Bank eine Lehre machen konnte. Das ist natürlich lange vorbei. Die Medien und die Linken haben es fertiggebracht. Aber auch die Bankiers zum Teil selber, dass eben das Bankwesen da etwas in Misskredit gekommen ist in unserem Land. Die Zürcher Verwaltung wächst ungebremst. Keine Stadt der Schweiz hat pro Einwohner derart viele Staatsangestellte. Ja, Das ist der real existierende Bürokratismus des rot-grünen Zürich. Auch hier wäre ein Elon Musk vonnöten. Und man merkt, wie sich eine Stadt verändert, wenn die Bürokraten regieren. Das ist dann einfach nicht mehr Freiheit. Stadtluft macht frei, hieß es früher. Heute muss man sagen, Stadtluft macht unfrei, die Art und Weise, wie da der Private, alles Individuelle, alles Freiheitliche wird bekämpft. Nehmen Sie nur den Privatverkehr, wie das systematisch kaputt gemacht wird von diesen grünen Velo- und Tramfahrern. Nichts gegen Velofahrer, nichts gegen Tramfahrer. Ich bin auch mit diesen Trams und mit dem Velo gefahren. Aber man muss ja daraus nicht gleich eine Religion machen, meine Damen und Herren. Und das ist ja genau das, was in Zürich passiert. Aber sie können sich's eben leisten, weil Zürich eine wunderschöne Stadt ist, sehr viele Leute hier sind, der Kanton Zürich natürlich über hervorragende Verkehrsverbindungen verfügt, auch mit dem Flughafen Kloten. Und von dem profitieren diese Grünen, nützen es auch aus und feiern da ihre fremdfinanzierten Lebensstile, da ihre Grosswege Zürich auf Kosten der Steuerzahler, und für die zugeneigten Kreise gibt es dann auch eine subventionierte Stadtwohnung. Das ist auch Korruption, meine Damen und Herren, die sich da ausbreitet, unweigerlich. Wenn Sie so viel Staat haben, haben Sie mehr Korruption. Das liegt nicht daran, dass Linke und Grüne korrupter wären als andere. Das kann man vielleicht nicht sagen, vielleicht gibt es aber auch Statistiken, die es belegen würden, aber das ist nicht mein Punkt. Ich sage, der Staat, der öffentliche Sektor hat eben keinen Wettbewerb, das ist ein Monopol, und in Monopolen mottet immer die Korruption. Und deshalb ist klar, soi Häfeli, soi Deckeli, und wenn sie alles auf die Politik legen, wenn alles Bürokratie ist, dann gibt es eben den großen Filz. Den hat es übrigens auch in der bürgerlichen Schweiz gegeben, muss man auch immer wieder sagen, in der freisinnigen Schweiz, die ja ein unglaubliches Erfolgsmodell ist, aber eben auch im Erfolg wird man dekadent. Und das rot-grüne Zürich hat es übertrieben. Man hat in den 80er Jahren diese Rot-Grünen an die Macht genommen. Das hat eine Aufmischung, eine Befreiung der Stadt gebracht, viel Positives. Aber jetzt sind die natürlich vergreist und versteinert an der Macht, beziehungsweise die Enkelkinder der Grünen und Linken, die immer noch links und grün sind, die sitzen jetzt auch an den Schalthebeln. Das ist wie in einem Land, in dem die politische Elite sich einfach nicht auswechselt, wo sie innerhalb der Familie dann am Schluss einfach eine Leistungsnivellierung nach unten betreiben. Nur lauwarmer Sukkurs für den EU-Vertrag, weiss die Neue Zürcher Zeitung. Man berichtet von der Economie Suisse. Die Economie Suisse hat ja bis vor kurzem noch das Hohelied dieser bilateralen EU-Unterwerfung, die eben gar nicht bilateral ist, sondern einseitig, gesungen, die unbezwingbare Notwendigkeit dieser Vertragsabschlüsse. Das ist nun alles anders, ist nicht mehr der Fall. Offenbar in Wirtschaftskreisen sorge die Regierungslust der EU für große Skepsis. Jetzt haben es auch die Wirtschaftsleute, die Funktionäre gemerkt, dass diese EU eben alles andere als ein wirtschaftsliberales Entfesselungsinstrument ist, sondern ganz im Gegenteil, ist ein bürokratischer Moloch. Und viele Liberale oder sogenannte Liberale haben mir noch bis vor kurzem gesagt, ja, aber weißt du, die EU, die ist eben gut, weil sie liberalisiert, zum Beispiel den verkrusteten Schweizer Strommarkt, da können wir dann eben aus Brüssel die Direktiven abholen. Und ich habe immer gesagt, ja, das ist ja das Allerletzte, das ist ja das Allerschlimmste. Ich meine, wenn wir schon die Schweiz liberalisieren wollen, bin auch für Liberalisierungen. Ja, aber dann müssen wir das doch demokratisch selber machen. Und nur weil wir es nicht selber fertigbringen, kannst du dir ja nicht irgendwo den Befehl abholen gehen. Dann bist du ja quasi kein Demokrat mehr, sondern ein Despot, ein sich aufgeklärt wähnender liberaler Despot. Das hat ja mit Demokratie überhaupt nichts mehr zu tun. Und da scherpelt es dann eben, da geht es nicht auf. Und man sieht es, allmählich merken sie selber, das ist eine gute Nachricht. Man kann nur hoffen, dass sich das so durchzieht, dass das so immer weitergehen wird. Putins Gegenveranstaltung zum Eurovision Song Contest. Da macht sich jetzt der Tagesanzeiger lustig, weil die Russen eben ausgeschlossen worden sind von diesem Wettbewerb. Machen sie jetzt selber einen Wettbewerb. Ja, was ist jetzt dagegen wieder einzuwenden? Ist ja klar. Sie kennen meine Meinung. Ich plädiere dafür, dass man diesen Krieg hinter sich bringt, dass man dieses sinnlose, fürchterliche, idiotische Sterben beendet. Und dass man auch aufhört mit dieser Selbstherrlichkeit und dieser Selbstgerechtigkeit aus dem Westen mit dem Finger nur auf Putin zu zeigen. Natürlich hat auch Putin seine Fehler gemacht, selbstverständlich, ist ja logisch, das hat er ja selber gemerkt, da braucht es nicht da unsere Zauberer und Schlaumeier, die ihm das erzählen. Ist ja klar, und das müssen dann die Russen auch selber ausmachen. Und die Ukrainer, die Leidenden, die Notleidenden, sie sind auch nicht unverantwortlich in diesem Debakel. Ich meine, wenn du dich dermaßen mit einem atomwaffenstarrenden Nachbarn anlegst, der seit bald 20 Jahren sagt, lasst mir diese Ukraine nicht in die NATO hineingehen, was ja verständlich ist aus russischer Sicht, dass man das nicht will. Da ist eben die Milch sauer geworden nach dem Kalten Krieg, weil der Westen überheblich arrogant wurde, hat gesagt, ja, die Russen, das interessiert mich gar nicht. Man hat ausgeblendet, dass die Russen 26 Millionen Sowjetbürger verloren haben im Zweiten Weltkrieg. Die haben eben auch sehr, sehr viel gemacht damals für die Befreiung Europas. Natürlich war Stalin auch ein riesiger Verbrecher. Aber sie müssen sich ein bisschen Mühe geben, aus dieser woken Egozentrik, aus dieser Kreuzzugsmentalität, etwas in die Hermeneutik, ins Verstehen wollen, da müssen sie eintauchen. Und dann merkt man, dann realisiert man, dass es so eben nicht geht. Und was mich ärgert, ist eben diese Selbstverblendung, diese Selbsthypnose, diese Überheblichkeit. Und das Schlimmste ist, dass man sie da in der Schweiz auch noch mitmacht, dass sich die Schweiz, die politische Schweiz, da wie ein moralisierender Riesenzwerg aufgebläht hat, um jetzt auch noch mit dem Zeigefinger zu wedeln. Mit welchem Erfolg? Mit gar keinem Erfolg. Wir haben nämlich unsere Neutralität teilweise beerdigt. Die müssen wir jetzt wieder zurückbringen. Keine Apokalypse, kein Weltuntergang, das ist alles wieder einzurenken, aber wir müssen es auch machen. Die Schweiz ist genauso blöd wie die Amerikaner gewesen in den letzten Jahren. Wir sind auch auf diesen woken Verweichlichungstrip abgefahren. Wir haben uns entfernt von den erfolgreichen Grundsätzen unseres Landes, meine Damen und Herren. Und das Beste, was man noch fertigbringt, in diesem übrigens immer weiter nach links driftenden, immer woker werdenden Tagesanzeiger, ist es, sich lustig zu machen über die Russen. Das ist doch einfach eine irrige Publizistik. Verzeihen Sie dieses etwas apodiktische und seinerseits moralisierende Votum. Ich bin vermutlich selber auch ein halber Moralist. Man ärgert sich ja immer auch über das bei den anderen, was man selber ist. Interviews. Markus Ritter tritt an und versucht sich da natürlich jetzt von allen besten Seiten zu positionieren. Der Favorit in der Mitte, gegen den jetzt die Linken mobilisieren. Ja, auch der Tagesanzeiger fordert, die Grünliberalen müssten jetzt einen Bundesratssitz fordern. Da merken Sie einmal, wie links die Journalisten sind. Ja, den Tagi beschäftigt auch noch Tamara Funicello. Sie hat die lesbischen Fußballerinnen beleidigt, weil sie gesagt hat, sie werde da Lesben anschauen gehen. Meine Worte haben Leute verletzt, das tut mir leid. Darf sie sich jetzt da entschuldigen auf einer ganzen Seite, damit eben ihre gutmenschliche Waffe nicht stumpf wird und sie das in Zukunft dann wieder gegen andere anwenden kann. Mexikos Präsidentin hat die richtige Strategie gewählt. Ja, der Handelskrieg, der sogenannte, ist entbrannt, wobei es eben gar kein Handelskrieg ist, da muss man auch immer schauen. Klassischer Protektionismus ist ja etwas anderes, nach meinem Verständnis, als das, was jetzt läuft. Klassischer Protektionismus ist eine falsche politische Philosophie. Und wenn man das durchzieht, dann verarmt das eigene Land. Aber das, was Trump macht, ist meines Erachtens eben etwas anderes. Er setzt diese Zölle als Druckmittel ein. Und ich glaube, das wissen die anderen auch. Darum beantworten sie das nicht mit einer falschen Politik. Es ist eben schlau. Wir wissen nicht, wie es herauskommt. Es kann natürlich theoretisch eine Dynamik entfesseln, die sehr negativ ist. Wenn dann alle sich einmauern, dann habe ich mich geirrt. Dann stehe ich gewissermaßen mit abgesägten Hosen da. Aber mein Instinkt, mein Optimismus, meine Zuversicht sagt mir, dass das eben nicht so herauskommt. Trump ist eben auch der schlauere Politiker als Putin. Letztlich, das sehen Sie auch an diesen Interventionen. Putin hat ja gewissermaßen in seinem Corona-Kollerkeller, in seinem Bunker, da diese Ukraine-Strategie ausgebrütet, mehr oder weniger beratungsresistent, wie man hört. Und er hat sich einfach verkalkuliert und man hat ihm auch falsche Informationen gegeben. Und diese Abkapselung der ehemaligen Spione und Geheimdienstler, die alles so im Halbnebel machen, ja, dann kommt es dann eben nicht so schlau heraus. Die Russen haben schon gewisse Kalküle, haben sie da durchgezogen, sind aufgegangen, aber im Großen und Ganzen ist das natürlich schon auch eine sehr, sehr zwiespältige Sache, um es jetzt mal zurückhaltend auszudrücken. Ich weiß, ich markiere hier jetzt nicht die ganz große Betroffenheit, weil ich immer Mühe habe, das Innerste und das Herz und das Herzensleid da vor der Kamera auszubreiten. Ich finde, ich misstraue dem auch immer, wenn das Leute tun, wenn sie da von ihrer unglaublichen emotionalen und moralischen Betroffenheit sprechen, das kommt mir einfach immer spanisch vor. Ich glaube, da will einer betrügen. Wenn er das macht, versucht der andere auch einzuschüchtern. Damit versucht er sich zu blöffen, sich zu brüsten mit seiner Empfindsamkeit. Natürlich, klar, das ist immer da, aber mit dem sollte man nicht hausieren gehen. Nein, man muss eine Politik auch nüchtern betrachten, nach ihren Folgen und den eingesetzten Mitteln. Und da sieht man jetzt, wie in den USA ein sehr gut vorbereiteter Präsident die Geschäfte übernimmt. Faszinierend, faszinierend, was da abgeht. Ich war ja anfänglich auch ein bisschen skeptisch, bin es immer noch. Es gibt schon noch diese Stimmen, aber wenn ich jetzt sehe, wie sich das so entwickelt, muss ich Ihnen sagen, ich hoffe, dass etwas von diesem frischen Wind auch in der Europäischen Union, aber vor allem in der Schweiz ankommt. Bin da aber noch nicht so sicher, wenn ich auf die Verkrustungen von Zürich blicke. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Verpassen Sie nicht unsere zahlreichen Interviews. Ich habe mit Tino Chrupalla gesprochen, dem AfD-Co-Vorsitzenden dieser verrückten Zeit. Ich habe mit Zoltán Szalay gesprochen, dem ungarischen Publizisten, Autor, Herausgeber und Universitätsdirektor, über den veränderten Status von Viktor Orban und diese Verschiebung, dass jetzt Alice Weidel nach Ungarn kommt. Das zeigt natürlich, dass sich da auch etwas stark verändert. Ich werde heute Abend noch ein ganz interessantes Interview machen und dann seien Sie gespannt, am Wochenende werde ich dann aus dem Ausland wieder berichten. Wir gehen wieder auf Wanderschaft. Die Welt ist interessant und will da immer wieder neu erkundet werden. Ja, bis später, machen Sie es gut und vergessen Sie nicht, morgen kommt die Weltwoche heraus. Hoffentlich muskulös und interessant wie immer, das müssen dann Sie beurteilen. Ich habe mir vorher die gedruckten Seiten an den Wänden angeschaut und bin schon voller Vorfreude über die vielfältige Mischung dieser Zeitung, die meine Kollegen vor allem jetzt gestern bis spät in die Nacht gestaltet haben. Bis sofort bei Weltwoche Daily International. Ich zähle auf Sie.